ich sag mal, 90% der Profiboxer schimpfen über Jake Paul. Ich muss sagen, dieser Typ ist einfach ein Brain, der ist extrem schlau. Also er ist wirklich stark. Klar wird er nie Weltmeister werden, rein sportlich.
Hallo und herzlich willkommen zu Ink Different, dem Podcast, der unter die Haut geht. Und heute haben wir europäischen Box-Champion, Gym-Owner und Biohacker, den Patrick Rokhol, zu Gast. Servus Patrick.
Hi, grüß dich.
Ja, also ich hatte es ja schon genannt, europäischer Box-Champion. Wir sind hier in The Box Gym, deinem eigenen privaten Personal Training Gym, was super ist. Also nochmal Props dafür, alles ist gebrandet, alles sieht super aus. Und Biohacker. Wichtig ist natürlich, als europäischer Box-Champion, da gehört ja schon was dazu. Und meine erste Frage oder auch die Frage der Audience auf alle Fälle, wie bist du zum Boxen gekommen?
Ja, wie ich zum Boxen gekommen bin, war eigentlich mehr oder weniger durch einen Zufall. Ich habe einen 3 Jahre jüngeren Bruder und zu Kindheitsjahren war er ein bisschen übergewichtig und meine Mutter hat einen Sportler für ihn gesucht, wo er sich sportlich betätigt, aber auch schnell Gewicht verliert. Hat ihn dann zum Boxen geschickt und ich war quasi nur der Mitläufer, der ihn mit begleitet hat. Er hat nach knapp 2 Jahren aufgehört und ja.
Und du hast weitergemacht?
Ich bin seit 23 Jahren dabei geblieben, ja.
23 Jahren, okay, krass. Nochmal für die Leute, die das jetzt nicht einordnen können, so Patrick Rokhol noch nie gehört, Boxen habe ich nichts am Hut. Gib uns nochmal einen kurzen Abriss von dir, damit alle Leute so ein Gefühl für haben, woher kommt der Patrick, was macht der Patrick und warum sitzt der jetzt hier?
Wie du schon angesprochen hast, ich bin Profiboxer, mein Name ist Patrick Rokhol, bin 35 Jahre alt. Boxe seit 23 Jahren, habe mein eigenes Studio hier 2020 eröffnet, zur Vollpandemie. Liebe Boxen, liebe Sport generell und komme ursprünglich aus Wolfenbüttel, bin also in Niedersachsen geboren, lebe auch mein ganzes Leben lang schon in Niedersachsen. Bin jetzt froh, dass ich jetzt mit meinem Studio hier in Bendeburg Fuß fassen konnte und hier mein neues zweites Zuhause.
Also du hast bestimmt vorher angefangen zu planen, dann kam das und dann hast du gesagt, gut, ich ziehe jetzt trotzdem durch. Und
tatsächlich habe ich während Corona auch erst angefangen zu planen.
Ja. Ah, okay, na gut, weil du gedacht hast, wird eh bald wieder vorbei sein.
Ja, bei mir war es Problem. Ich bin Profi seit 2015, war Vollzeit beschäftigt als Industriemechaniker bis 2018.
Okay.
Hat quasi eine Doppelbelastung, habe 40 Stunden die Woche gearbeitet, teilweise sogar an Schichten und zweimal am Tag trainiert und habe halt irgendwann gemerkt, hey, wenn du sportlich weiter vorankommen möchtest, dann geht nur eins, also nur Boxen.
Ja.
Habe alles auf eine Karte gelegt und ja, dann kam die Pandemie und ich habe halt auch gemerkt, oh, weniger Wettkämpfe, es waren kaum noch Veranstaltungen. Sponsoren hatten Angst um jeden Euro und dann guckt man schon mal ein bisschen in die Zukunft. Was mache ich? Will ich später wieder in meinen alten Beruf zurück als Industriemechaniker? Das für mich gar nicht in Frage gekommen wäre. Also Plan B und mein Wunsch war es, schon immer ein eigenes Studio zu gründen und so habe ich mit der Planung angefangen und jetzt bin ich Studiobesitzer, Personal Trainer, Profiboxer, kriege alles irgendwie unter einen Hut und ja, das ist quasi mein zweites Standbein für nach der Karriere.
Also ich kann jetzt auf der einen Seite diesen Erfolg und auch den Pain von dem Gym-Owner nachvollziehen, ne? Aber haben wir vorher schon ein bisschen geredet, ne? Hat er auch so ein Studio eröffnet in Dubai und ist das hier alles, also ich hatte gehört, du hattest einen Fotografen, Videografen, den du mal immer gerne beschäftigst, aber sonst alles Eigenregie, also Reinigung, Buchhaltung, alles oder hast du da noch ein Team, das dich unterstützt?
Anfangszeit habe ich alles alleine gemacht, inklusive Reinigung. Inzwischen habe ich 1-2 Damen, die mir bei der Reinigung hier unter die Arme greifen und ansonsten Buchhaltung und Coachings mache ich alles alleine, außer die Kurse wie Fitnessboxen, Technikboxen, Kinderboxen, da werde ich auch das eine oder andere Mal unterstützt, aber in großer Überschrift mache ich alles alleine.
Das war ein Zahn, den ich mal gerne ziehen wollte an Leute, die gerne Sport machen und sich das so mega krass vorstellen. Jetzt mache ich mein eigenes Gym auf und dann kann ich jeden Tag Sport machen. Und dann macht man sein eigenes Gym auf und so nach 3 Monaten sieht man, ach, ich komme gar nicht mehr zum Sport. Ich muss sauber machen, ich muss die Kunden entgegennehmen, ich muss eine Rechnung schreiben, ich muss die Rechnung bezahlen. Dieser Zahn müsste mal vielen Athleten gezogen werden und sagen, überlegt euch das nochmal. Oder zum Beispiel auch bei vielen Tätowierern. Die fangen an mit Tätowieren und die sind in ihrem Studio und die bekommen ihre Kunden. Und es läuft, also dann denken die, dann bekommen die ein bisschen Höhe und denken, ich mache jetzt mein eigenes Studio auf. Die Miete muss dafür immer selber bezahlen. Ach, die Toilette muss mal sauber gemacht werden. Oh, wir bräuchten mal neue Nadel. Man muss sich immer, wenn man in so eine Selbstständigkeit reingeht, auch selber nochmal wirklich sagen, will ich das wirklich oder ist das nur eine gute Idee? Und ich finde es halt super, dass von deiner Idee bis zur Umsetzung hier alles stimmig ist. Ja, und es kommt auch so rüber und definitiv, denke ich, wenn dann die Boxkarriere irgendwann vorbei ist, irgendwann, ne, mit vielen, vielen Jahren und erfolgreich, hast du halt hier ein super ja, Standbein geschaffen, um da weiterzumachen. Was mich jetzt aber noch interessieren würde, als Außenstehender überhaupt gar keinen Plan, also ich höre immer noch IWO, BWO, irgendwas, irgendwelche kurzen, also so wie beim Bodybuilding, so IFBB gibt es da und dann so ganz andere Organisationen. Gib mir mal einen kurzen Einblick. Wo bist du, was machst du und was für Organisationen gibt es überhaupt?
Ich habe angefangen als kleiner Junge und dann fängt man an, als Amateurboxer. Mhm. Heute heißt es nicht mehr Amateurboxen, heute heißt es in Überschrift Olympisches Boxen. Also all die man bei den Olympischen Spielen sieht, die dort boxen für ihre Nation, sind keine Profiboxer, sondern sind in Überschrift Amateurboxer. Und dann gibt es das Profiboxen. Und beim Profiboxen gibt es halt etliche verschiedene Verbände. Eigentlich gibt es aber nur vier große Weltverbände. Das ist WBA, WBO, WBC und IBF. Danach kommt vielleicht die IBO noch. Was viele nicht wissen, du oder ich könnten morgen einen eigenen Verband gründen und könnten sagen, wir haben in unserem Verband einen Weltmeister, einen Europameister, einen deutschen Meister, whatever. Könnten uns einen Gürtel herstellen lassen, würden eine Sanktion dafür verlangen, aber eigentlich ist der Gürtel nichts wert. Also es gibt halt diese vier bis fünf großen Verbände. Wenn du da was reißt, dann hast du schon wirklich was geschaffen. Ich bin 2018 in der WBO Europameister geworden, war 2016 BDB Deutscher Meister. Das ist der Gürtel überhaupt in Deutschland. Das ist der größte Verband in Deutschland.
Ausgesprochen, was sind die WBO
ist World Boxing Organization.
Aha.
BDB ist Bund Deutscher Berufsboxer.
Okay.
BBA ist World Boxing Association.
Okay. Also irgendwie ein anderer Name, das gleiche Kind.
Genau.
Aber du kannst trotzdem sagen, dass diese vier Verbände, so wie die Champions League, im Fußball sind. Und
genau.
Im Fußball hast du ja nur dieses eine Konglomerat. Und beim Boxen oder beim Bodybuilding oder wo auch immer, ist es halt diese verschiedenen.
Genau.
CrossFit hat es damals geschafft, solchen Sportarten wie zum Beispiel das Gewichtheben oder Turnen unheimlich viel Aufmerksamkeit zu bringen, weil halt Leute aus dem Turnen oder aus dem Gewichtheben gut im CrossFit waren. Und die haben es halt geschafft, die Aufmerksamkeit zu bündeln.
Ja.
Wie siehst denn du das jetzt, dass Jake Paul ins Boxen kommt?
Oh, ich habe mir neulich die Doku von ihm bei Netflix auch angesehen. Viele oder die meisten, ich sag mal 90% oder wahrscheinlich noch mehr der Profiboxer schimpfen über Jake Paul. Ich muss sagen, dieser Junge ist einfach nur pfiffig.
Okay.
Der ist einfach nur schlau. Kurz gefasst, er war ja da, glaube ich, weiß gar nicht, Anfang der 2000er war er einer der meistgastesten YouTuber.
Mhm.
Er hat mit seinem Bruder relativ früh mit dem YouTube begonnen, hat damit relativ schnell auch viel, viel Geld gewonnen und hat dann aber wohl mit dem Boxsport begonnen, so wie er es in seiner Doku erzählt. Und dort hat er erzählt, der Boxsport hat ihm emotional so viel gegeben, so viel mehr als andere Dinge, die er in seinem Leben ausprobiert hat, dass er gesagt hat, er möchte eigentlich gar nicht mit dem Thema YouTube, sondern er möchte boxen.
Mhm.
Und aufgrund seines Reichtums hat er natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten gehabt, um sich ein richtig gutes Team zusammenzustellen. Er hat wirklich super Trainer um sich herum, ein gutes Management. So, und er hat dieses ganze Management, seine ganze Karriere als Profi von Anfang bis Ende jetzt schon durchgeplant, wann boxe ich, wen als erstes. So hat er hat als erstes einen anderen YouTuber geboxt. So hat er die Aufmerksamkeit von dem anderen YouTuber halt auch bekommen. Als nächstes hat er gegen einen ehemaligen Basketballspieler geboxt, hat die ganze Aufmerksamkeit von Thema Basketball-Fans bekommen, dann gegen einen UFC-Kämpfer, da hat er irgendwann mal gegen einen richtigen Profiboxer, Tommy Fury, geboxt, da hat er dann mal verloren, jetzt hat er wieder gewonnen gegen einen UFC-Kämpfer. Ich muss sagen, dieser Typ ist einfach ein Brain, der ist extrem schlau und er ist gar nicht so schlecht, wie viele das meinen, also er ist wirklich stark.
Mhm.
Klar wird er nie Weltmeister werden, rein sportlich, aber er ist aufgrund dessen, weil er wirklich auch wirklich Bock hat und Gas gibt, ein gutes Team hat, ist er wirklich richtig stark.
Deiner Einschätzung nach ist Jake Paul eher ein Gewinn für den Boxsport?
Ja, allein was wir dadurch für Aufmerksamkeit in dem Sport bekommen haben. Anders wiederum ist es, was gerade in Deutschland passiert. Wir probieren das gerade so ein bisschen nachzuahmen, irgendwelchen YouTuber.
Okay.
Und dann werden da irgendwelche Kämpfe geschoben und dann boxt irgendein Influencer gegen irgendeinen 0815-Profiboxer, der echt gut ist. Und der 0815-Profiboxer gewinnt aus Versehen und freut sich nicht mal. Und eigentlich durfte er gar nicht gewinnen. Und das macht den Sport innerhalb unserer Nation extrem kaputt.
Okay.
Also was Jake Paul Gutes getan hat, probieren wir nachzumachen. Machen es eigentlich komplett falsch.
Ist in manchen Sachen so, ne?
Ja.
Manche Sachen kommen ja rüber, ne? Ähnliches Prinzip wie beim Biohacking. Ne, wir hatten es ja angesprochen, ganz viel kommt aus Amerika hier rüber. Ich war im Bereich Biohacking aktiv, bevor das cool war, Eisbaden zu gehen. Also ich weiß noch, vor 2-3 Jahren, da haben sie alle angefangen, Eisbaden hier. Das war für mich schon so eine alte Kamelle. Aber was ich interessant finde, ist, jetzt hast du mir gerade von einem neuen Tool erzählt, NDA.
NAD.
NAD. Erzähl nochmal kurz, was das ist.
Das ist das Produkt überhaupt in den Staaten. Ich habe es in der letzten Vorbereitung ausprobieren dürfen. NAD ist krass. Also für alle die es nicht wissen, wir alle haben einen NAD-Speicher. Der baut sich so in etwa im Alter von 25 Jahren ab. Das führt dazu, dass wir alt werden. So, jetzt kann man diesen NAD-Spiegel künstlich wieder hochfahren. Was nicht bedeutet, dass wir wie Benjamin Button aber wir jünger werden, aber wir können dieses Alter ein bisschen verlangsamen und allein rein sporen. Ich habe mir das schon so viel gebracht. Die meisten NBA-Spieler aus Amerika nutzen das auch. Auch Thema Biohacking, wie du es auch sagst, mit dem Eisbahn war ich auch schon mal so. Thema Kaltduschen, Thema Wim Hof Atmung und all so eine Sachen, womit ich mich auch schon so viele Jahre beschäftige, werden jetzt modern und cool. Letztendlich ist es aber toll, dass der Mensch insgesamt gesünder wird und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, aber wie es bei dir auch der Fall ist, ist bei mir auch der Fall, dass ich viele Sachen vorher schon wusste. Einige Sachen weiß ich auch erst jetzt und belese mich immer weiter und was halt auch dazu führt, wir haben vorhin drüber gesprochen, was mich immer mehr abschreckt, wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt zu gehen, sondern ich mich lieber nochmal doppelt, dreifach belese, bevor ich jetzt irgendein Medikament nehmen würde. Kurzes Beispiel, ich habe dieses Studio hier mit Family and Friends hier selbst aufgebaut, umgebaut. Wir haben alles alleine gemacht. So in der Zeit habe ich relativ schlecht gegessen. Wir waren 12, 13 Stunden am Tag, haben ja nur umgebaut, 7 Tage die Woche. Ich habe nur ungesund gegessen, getrunken. Dann war es dann so, dass während den Umbauarbeiten zu der Phase mein Vater noch verstorben ist. So, ich habe extrem Stress gehabt, extrem ungesunden Lifestyle gelebt und habe dann hohen Blutdruck gehabt. Und ich bin zur Kardiologin gegangen und sie hat mir empfohlen, mit Blutdrucktabletten anzufangen. Habe ich ein bisschen belesen. Okay, ich krieg's auch wieder über die Ernährung wieder hin. Habe keine Tabletten genommen, die sie mir verschrieben hat, habe sie nicht genommen. Habe wieder angefangen, vernünftig zu trainieren, mich gut zu ernähren. Bin ein Jahr später zur Kontrolle gegangen. Meine Werte wieder top. Und sie sagte, oh Mensch, dann haben wir die Tabletten gut gewirkt. Und ich denke mir, wow, ich habe nicht eine einzige Tablette genommen. Und hätte ich die Tabletten genommen, hätte ich sie vielleicht mein Leben lang genommen und hätten mich irgendwie in meinem Lebensalltag eingeschränkt. Mich schränkt das so ein bisschen ab. Klar, wenn ich jetzt kurz vorm Herzinfarkt stehe, gehe ich auch zum Arzt. Wenn ich mir ein Bein breche, gehe ich zum Arzt. Oder wenn ich mir ein Stück vom Zahn abbreche. Aber ich gehe nicht mehr wegen einer kleinen Erkältung zum Arzt, sondern gucke, dass ich wirklich gesund lebe. Und dann brauche ich diese ganzen Medikamente nicht mehr und diese herzlichen, teilweise dummen Ratschläge.
Ja. Es gibt so ein schönes Sprichwort, Prävention ist besser als Rehabilitation. Thema Team. Du hast ja gesagt, Jack Paul hatte die Möglichkeit, sich ein riesen Team aufzubauen. Ich habe es jetzt auch schon mitbekommen, so in unseren Gesprächen. Was für ein Team begleitet dich? Wie viele Personen sind das? Mit welchen Funktionen?
Das feste Team, welches ich schon immer habe, ist mein Bruder und meine Mutter. Mein Bruder tapet mir meine Hände vor Kämpfen. Mein Bruder begleitet mich als Cutman. Sprich, wenn ich eine Cutverletzung habe, dann muss der teilweise sogar schon Cuts schließen. Nur übers Internet gelernt, hat es super hinbekommen. Aber ich vertraue meiner Familie halt mehr als jeden anderen. Ja. So.
Und dann ist es so, dass ich jetzt seit 2 Monaten einen neuen Coach habe.
Kommt gebürtig aus Marokko. Vorher habe ich muss mal überlegen, viele Jahre mit einem Coach aus Spanien zusammengearbeitet. Dort war so ein bisschen die Problematik, gerade jetzt Thema Studio. Jedes Mal, wenn ich ins Trainingsjahr nach Spanien geflogen bin, so was passiert mit dem Studio. Klar, die Kurse liefen teilweise weiter, aber die Personal-Trainings fallen weg. Und letztendlich brauche ich auch einen Trainer, der immer an meiner Seite ist und nicht der immer 4 Wochen nach Vorbereitung irgendwie mich betreut. Und danach bin ich wieder 2 Monate allein und baue mir die gleichen Fehler wieder ein, die ich vorher wie in den 4 Wochen wieder ausgebaut habe oder korrigiert habe. So dass ich jetzt sage, jetzt fühle ich mich gut und dass ich jetzt mit 35 Jahren mich boxerisch und körperlich auch eigentlich so fit und so gut fühle wie noch nie.
Super. Also festhalten, Mama, Bruder, sind 2.
Trainer.
Ein Trainer. Aber du hattest doch noch von Appman gezeigt, oder war das der Spanier, der dir das Conditioning...
Nee, das ist jetzt auch neu. Ich arbeite jetzt mit einem Strength and Conditioning Coach aus England zusammen.
Und noch ein, ne?
Ja, der wird nicht vor Ort sein.
Ja,
der,
das ist nur remote.
Ja. Für die Leute zu Hause, die es nicht wissen, Thema Boxen ist sehr, sehr weit vorne in England. Also die englischen Boxer sind sehr, sehr weit oben mit dabei, weil aber die Trainingssteuerung viel, viel moderner ist und viel schlauer. Also wir in Deutschland sind alle hängen geblieben. Jetzt habe ich einen gefunden, mit dem ich viel über Zoom arbeite, über WhatsApp, 24-Stunden-Support, der mir Trainingspläne schreibt, wo wir die Trainingspläne optimieren, wo ich dann meine Daten eintrage. Der gehört da quasi auch mit zu meinem Team dazu, wird aber beim Kampf dann nicht mit vor Ort sein, weil ich ihn beim Kampftag eigentlich halt nicht brauche. Ich brauche ihn in der Vorbereitung, das ist jetzt in der Vorbereitung, in der jetzigen Vorbereitung sehr wichtig für die nächsten 2 Kämpfe.
Also insgesamt 4 Leute, okay, die wirklich an deiner Seite sind, damit du dann in 9 Tagen beim Weltranglisten-Wettkampf deinen Gegner hoffentlich in die 12 haust und sofort in der ersten Runde gewinnst.
Genau.
Ja?
Ja.
Super. Und ich denke, der Bruder und die Mama und die 2 Coaches machen da alles Beste dazu.
Ja.
Ne? Ich glaube, ja auch ein Grund, also A, natürlich super interessant, Patrick Horkohl als Boxer und als Mensch, und du warst ja dann aber auch bei uns tätowieren. Das ist auch ein Grund, warum du hier sitzt. Ich war ja dann an dem Tag nicht mit in Berlin. Aber wir wollten einfach nochmal, oder ich vor allen Dingen, nochmal deine Erfahrungen hören. Wie war es denn für dich an dem Standort in Berlin? Hast du gut hingefunden? Wie wurdest du angenommen? Das ist ja noch für viele was Neues, ein internationaler Künstler. So, wie war das für dich?
Erstmal bin ich ein Typ, ich informiere mich vorher gar nicht.
Okay.
Wo ist der Standort? Wie komme ich dorthin? Ich suche mir vor einem Tag vorher, suche ich mir die Adresse raus, gebe sie ins Navi ein paar los.
Das ist aber ähnlich, ja.
Ich bin relativ viel in Berlin. Ich war eine Zeit lang gefühlt jedes 2. Woche in Berlin, einfach um aus dem Alltag mal rauszukommen, ein bisschen zu shoppen, ein bisschen aufländern. Komme an und kannte die Örtlichkeiten schon, kannte aber nicht das Studio. Und stehe vor dem Gebäude und dachte, ja, hat schon richtig coolen Flair. Kannte ich so auch noch nicht von einem Tattoo-Studio. Und die Tattoo-Studios hier zum Beispiel, die ich in Niedersachsen kenne,
ja,
sind einfache kleine Geschäfte. So.
Mhm.
komme da hin und alles modern jetzt in Berlin und wurde dort cool empfangen und habe mich erstmal hingesetzt, einen Kaffee getrunken und dann ja, kam dann auch relativ zeitnah, kam dann auch schon der Künstler, der mich dann halt auch tätowiert hat.
Bones, ne?
Genau, Bones. Mhm. Für mich gar kein Problem, dass er kein Deutsch spricht. Aufgrund meiner sportlichen Karriere bin ich der englischen Sprache ganz, ganz gut mächtig. So dass wir uns halt auch echt cool verstanden haben. Jetzt bin ich dem Gedanken nach Berlin gefahren. Ich wollte ein neues Tattoo. Ich wusste genau, was für ein Tattoo ich haben wollte. Die mich kennen, die werden es wissen. Ich habe relativ viele Tattoos und ich habe nicht ein einziges Tattoo zum Thema Boxen. Was mache ich für ein Tattoo zum Thema Boxen? Diese zwei Boxhandschuhe, die man so kennt, die an den Schnüren hängen, finde ich
bisschen
so einfach. Ja. Oder auch so ein Rocky-Motiv von hinten. Auch nicht so meins. Da habe ich ein bisschen überlegt, mehrere Wochen, was mache ich für ein Tattoo. Bin ein riesen Muhammad Ali-Fan. Für mich greatest of all time. Und jeder kennt vielleicht den Spruch von Muhammad Ali, schwebt wie ein Schmetterling, stich wie eine Biene. Also hey, für einen Schmetterling ist ein cooles Motiv, mach dazu noch die Biene, hab ein Tattoo zum Thema Boxen, was aber nicht ganz durchsichtig für jeden ist, aber ich weiß für mich, okay, ey, das ist mein Tattoo zum Thema meiner großen Liebe der Boxsport. Hatte auch genau vor Augen, was für ein Schmetterling ich haben möchte und was für eine Biene, hab mich dann mit Bones zusammengesetzt und hab mir mehr oder weniger ein bisschen ein, zwei andere Motive, also klar auch ein Schmetterling, eine Biene, aber ein, zwei, aber einen anderen Schmetterling, wie ich mir vorgestellt habe, eine Biene, aufschwatzen lassen. Dachte mir, okay, schauen wir mal, wenn das aufmalt, wie es wird und dann mit den Sonnenstrahlen und mit den Wolken und habe ihn da voll und ganz vertraut und haben auch echt eine coole Zeit gehabt, haben uns gut verstanden. Das Tattoo war dann irgendwann gegen frühen Abend, war es dann fertig und habe mich in den Spiegel geguckt, dachte mir, irgendwie macht mir das Tattoo ein bisschen Bauchschmerzen, was habe ich getan? War mein erster Gedanke. Bin nach Hause gefahren und dachte, naja, vielleicht muss ich mich daran gewöhnen und zwei, drei Tage später noch der gleiche Gedankengang. Ah, ich warte mal, bis das Ganze ganz abgeheilt ist. Ja, so ein, zwei Wochen später, als dann die frische Farbe dann weg war, das Tattoo quasi vollständig abgeheilt war, habe ich mich in den Spiegel geguckt und dachte mir, boah, gut, dass ich auf ihn gehört habe. So ein
bisschen. Richtiger Moment die ganze Zeit. Ich so, oh mein Gott, bitte nein, was erzählst du unseren Zuhörern?
So ein, zwei Details mit den Sonnenstrahlen, die durch den Schmetterling gehen, die waren echt cool. Da bin ich echt froh, dass ich auf ihn gehört habe und dass ich ihm auch so viel vertraut habe. Und da wirklich Hut ab, auch dass er sich da so cool eingebracht hat und dass er auch so viel Ellbogen zeigen konnte und mich dann auch wirklich überredet hat. Und bin ich super happy über das Tattoo.
Als du mir das vorhin erzählt hast, ich habe jetzt gedacht, oh mein Gott, das ist jetzt, also wir können ja gleich wieder losfahren. Reden wir jetzt über den Kampf, wir haben es vorhin schon angesprochen. Weltkampfranglisten.
Weltranglistenkampf.
Weltranglistenkampf. Okay. Am
30.09. Goslar.
Goslar, 30.09. Patrick Rokol gegen.
Gegen István Kiss, kommt aus Ungarn. Ich bin so selbstsicher inzwischen, so war ich. Also ich war früher nie selbstsicher. Ich war immer, bin auch immer noch ein Realist, aber meine Siegchance ist bei 100%.
Ja, sauber.
Ich mache mir da keine Kopfschmerzen. Ich bin wirklich echt richtig gut drauf. Ich habe noch nie so schnell mein Gewicht erreicht. So beim Probiboxen ist es so, wir wiegen uns immer einen Tag vorher und ich starte eine Vorbereitung immer mit Minimum 6 bis 7 Kilo über Kampfgewicht. So. Ich habe schon teilweise mit 11, 12 Kilo über Kampfgewicht schon gestartet. So, jetzt ist es so, dass ich wirklich die letzten 2 Jahre dauerhaft eigentlich immer im Training bin und einen guten Lifestyle fahre und auf meine Ernährung achte und dann gar nicht mehr so doll zunehme in der Regel, sodass es mir jetzt diesmal so leicht fiel, dass ich jetzt schon mein Gewicht habe. So, wow, 9 Tage vorher. Sonst habe ich immer am Wiegetag das erste Mal mein Gewicht gehabt. Also ich habe das erste Mal das Gewicht gesehen und konnte danach 36 Stunden bis zum Kampf futtern. Jetzt habe ich es vorher schon. Sonst früher habe ich immer gesagt, hey Profi, wenn ich genau on point mein Gewicht bringe, habe ich nichts verschenkt.
Ja.
Mag auch sein, also war jetzt auch nicht schlecht. Aber jetzt trainiere ich die ganze Zeit schon mit meinem Gewicht, was ich am Kampftag haben darf und bin von der Kraft stärker als vorher schon. Mhm. So, jetzt kann ich nachher aber trotzdem futtern und werde trotzdem 3, 4 Kilo wieder zunehmen innerhalb von einem Tag. Zum Vergleich, sonst wenn ich mein Gewicht am Tag vorher geschafft habe, habe ich 8, 9 Kilo in 24 Stunden zugenommen. Weil da auch viel Wasser gezogen.
Ja.
So, jetzt laufe ich die ganze Zeit mit meinem Kampfgewicht schon rum und weiß, wie es sich anfühlt. Und ja, deswegen, ich bin wirklich in einer sehr guten Verfassung und freue mich auf den Kampf.
Und wann ging deine Vorbereitung los?
Meine Vorbereitung ging los, jetzt muss ich mal überlegen, knapp 6 Wochen.
6 Wochen.
Das hat so angefangen, dass ich ein Angebot bekommen habe von einem Boxer aus München, der ungeschlagen ist, dass er mit mir um einen größeren Titel Ende Oktober in München boxen möchte. Zu Korrektur, ich glaube, der Boxer kommt aus Nürnberg, aber ist in München unter Vertrag, aber es spielt auch keine Rolle.
Raum ist Süden Deutschlands.
Genau, Süddeutschland. Und das Problem ist, wenn ich um einen Titel boxen möchte, einer großen Weltverbände, die wir vorhin genannt haben, dann darf ich nicht aus einer Niederlage kommen. Jetzt habe ich meinen letzten Boxkampf im März in Hamburg verloren.
Ja, quasi, boah, irgendwas hat nicht gepasst. Ne?
Problem ist halt einfach die rote Niederlage, die im Rekord drinsteht. Deswegen habe ich dann angefangen, okay, ich habe schon angefangen zu trainieren. Brauchst du noch einen Veranstaltungsort, wo ich vorher im Idealfall noch mir einen Sieg hole? So, dann war es jetzt so, dass, wie es der Zufall so wollte, dass jemand in Goslar, das ist eine halbe Stunde von mir zu Hause, veranstaltet. Bin mit denen in Kontakt getreten, dass ich natürlich total gefreut, dass ich auf seiner Veranstaltung boxen möchte, weil ich hier schon bekannt bin in der Region Braunschweig. So, und jetzt boxe ich in 9 Tagen dort, werde dort gewinnen und dann geht es 4 Wochen später weiter nach München.
Und dann ist das eigentlich der wichtige,
genau,
der wichtige Kampf.
Ja. Ne? Und dann brauche ich wahrscheinlich eine neue Vitrine für einen neuen Gürtel.
Okay, und wann ist der Kampf?
28.10.
Am 28.10. kann man das irgendwo, wird das irgendwo
gestreamt? Es gibt einen Livestream, wahrscheinlich YouTube, vielleicht auch Fight24TV.
Shownotes, wir packen alles in die Shownotes, ja. Ne? Die guten Podcast-Shownotes, wo dann immer alles kommt, ne?
Ja,
packen wir einfach alles mit rein, ja, für die, die interessiert sind, ne? Ja. Okay, gut, dann kommt ja aber auch der 29.10., wenn du dann Champion bist, dann geht es ja für dich weiter und dann ist dein Alltag wieder hier.
Ganz genau, ja, dann ist wieder Fokus Studio. Bin wirklich, wirklich super happy über meine Mitglieder, die wirklich auch so viel Verständnis immer haben in meinen Vorbereitungen, die mir dann auch die Luft zum Atmen und die Zeit zum Trainieren lassen,
mhm,
und dann auch auf das ein oder andere Training auch mal verzichten, was auch nicht selbstverständlich ist, aber ich glaube, das spricht so auch so ein bisschen für das Studio, für diesen Familiengedanken, und ich glaube, anders wäre es auch gar nicht möglich auf dem Niveau.
Ich glaube auch manchmal, dass der Erfolg einigen Leuten wirklich vom Umfeld abhängt. Also es gibt ja einmal diese Aussage, du bist der Durchschnitt von den 5 Leuten, mit denen du,
ja,
deine meiste Zeit verbringst, aber worauf ich noch meine, dieses Thema, was wir vorhin besprochen hatten im Vorraum, dass viele Menschen nicht mit der Intensität des Fokuses umgehen können,
ja,
die man dann an den Tag legt. Und ich glaube, umso mehr Leute man um sich hat, die das tolerieren können, die das einstecken können, die das verstehen können, umso schneller und umso besser kann man noch mehr in diesem Vorbei. Wenn du dann rausgeholt wirst, du bist im Modus, ne? Und dann quatscht dir jemand, du bist im Modus. Und irgendwann sagt dir da mal jemand was, ey, du bist viel zu fokussiert und konzentriert. Und das holt dich schon wieder raus. Aber wenn du nur Leute hast, die das verstehen und dich supporten.
Ja, erstmal schlucken, ja.
Die das einordnen können, ne?
Genau.
So wie deine Klienten jetzt.
Bei mir ist es oftmals dann so der Fall gewesen, dass ich teilweise Anrufe vor Kämpfen bekommen habe, wo ich vielleicht auch nicht ganz fair war. Wann weiß ich das? Wann reflektiere ich? Meist erst nach dem Kampf, wenn es schon passiert ist. Da bin ich halt auch froh, dass die Leute das tolerieren und auch erstmal schlucken und nicht anfangen, mit mir zu streiten. Das spricht definitiv nicht für mich, aber ich glaube, es spricht auch so ein bisschen für Menschlichkeit. Ich habe halt dann den Fokus und,
ja,
und ich gebe halt so viel, um wirklich dann auch Leistungen im Ring zu zeigen. Und wenn ich das nicht tun würde, wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin. Und
ja, also ich denke, darauf wollte ich so ein Stück weit hinaus, dass jeder, der mit einem Leistungsträger im Umfeld zu tun hat, ein bisschen mehr Verständnis mitbringt, einfach für diese innere Haltung, die man da trägt, ne? Weil man versucht, wirklich was auf Perfektion umzusetzen. Ähnlich wie beim Tätowieren. Du kommst rein so und du sagst dem Tätowierer Hallo und der ist gerade am Machen und er sagt nicht Hallo. Und du denkst dir so, was ist denn jetzt mit dem los? Oh, no. Dann denkst du aber, weil du das selber kennst, ne, von Leistung, denkst du, ah, okay, der sticht gerade jemanden,
ja,
mit einer Nadel Tinte unter die Haut, der sollte höchst konzentriert. Und dann kann man das auch einordnen. Also, wo Leistung gebracht wird, den Leuten einfach mal ein bisschen mehr Empathie entgegenbringen, aber dann auch, wenn alles vorbei ist, auch gerne mal auf den Tisch klopfen und sagen, eben, hast du wieder einen gekriegt? Ne?
Ja, genau.
Man kommt ja dann noch selber wieder runter. Ne? Und man merkt es ja, schöner ist es, wenn man es von selber macht. Aber vielleicht wäre es auch mal gut, wenn dann das Supportfeld sagt, ey, pass mal auf, so, super, wie du jetzt durchgezogen hast die letzten Wochen. Aber ich habe mich da so und so gefühlt. Ne? Also nie mit so einem Vorwurf kommen, oh, du warst jetzt so aggressiv oder so.
Ja.
Ein bisschen mehr Verständnis. Weil, wofür sorgt das? Dass du noch mehr Leistung bringen kannst, dass du noch mehr Brot nach Hause mitbringen kannst und eigentlich dein Supportfeld noch mehr,
ja,
unterstützen kannst. Also, das sieht man ja auf alle Fälle, deine Menschlichkeit bei diesem ganzen Thema, also was man gerade geredet haben, fokussiert, dann wieder auch reflektiert und mit den Menschen hier umgehen. Du hast ja vorhin erwähnt, du machst auch noch eine ganz, ganz tolle Sache für Leute, die sich nicht selber helfen können. Willst du mir einfach mal davon was erzählen?
Ich helfe seit etwas über 2 Jahren Leuten, die an Parkinson erkrankt sind. So, jetzt denkt man, Parkinson boxen. Muhammad Ali zum Beispiel hat doch Parkinson bekommen durchs Boxen. Ja, das mag sein. Ich trainiere diese Leute seit über 2 Jahren hier im Studio, eine Selbsthilfegruppe. Nicht, dass sie sich auf den Kopf hauen, sondern wir machen einfache Geschichten am Sandsack. Wir gehen an die Pratzen, wir machen ein paar trockene Übungen. Da geht es darum, Hand-Fuß-Koordination. Und jeder, der schon mal geboxt hat, der weiß, wie schwer Boxen denn doch ist, wenn man einen Schritt setzen muss und dabei schlagen muss. Da passiert relativ viel auch im Köpfchen. Und für die Leute, die an Parkinson erkrankt sind, ist halt eine Nervenkrankheit. Für die ist es nochmal doppelt und dreifach schwer. Ist aber gut. Einmal die sportliche Betätigung ist für jedes Krankheitsbild fast gut. Und alles, was da im Kopf nochmal passiert. Und dem Menschen probiere ich zu helfen. Und ich glaube, ich mache das auch ganz gut. Und die Leute, die hier bei mir trainieren, die sind super happy. Und seit etwa über einem Jahr mache ich das auch mit jemandem aus aus Berlin zusammen online. Mhm. So, wir bieten momentan im Rhythmus von einmal im Monat bieten wir ein Parkinson-Training online an über Zoom. Dort kann man sich dann einen Pass für 10 Euro kaufen und dann geben wir anderthalb Stunden dort Training. Und ich glaube, ich breche mir damit keinen Zacken aus der Krone, wenn ich mit so einfachen Dingen anderen Leuten auch helfen kann. Jeder, der mich kennt, der weiß auch, dass ich in meiner laufenden Profikarriere viel solche Dinge auch schon gemacht habe. Ich war Botschafter für Stiftung Kinderärzten. Mhm. Ich habe viele Gewinnspiele gehabt für Dinge, wo ich was verlost habe, damit ich dann an irgendwelchen Hilfsorganisationen was spenden konnte. Was habe ich getan? Eigentlich habe ich nichts getan, aber einfach ein bisschen die Leute angeschoben zu helfen.
Und ja gut, du hast deine Plattform zur Verfügung gestellt. Macht auch nicht jeder, ne?
Macht nicht jeder und ich finde es eigentlich schade, weil letztendlich ist es kein Kunstwerk, was ich gemacht habe und ich finde, es sollten viel, viel mehr Sportler oder Prominente tun.
Ja, also da sieht man auf alle Fälle, Patrick, also ein richtiger Mensch auf alle Fälle, ne? Der, okay, du verkloppst andere Leute für Geld, ist in Ordnung, aber abseits davon, ja, setzt du dich auch für Sachen ein, die auf alle Fälle wichtig sind in unserer Gesellschaft. Da gehen ganz viele Leute auf alle Fälle flöten, gerade in unserer, ich sag mal, Luxusgesellschaft, wo das Problem ist, dass meine Winterreifen von Porsche nicht rechtzeitig kommen oder mit meiner Wärmepumpe oder was auch nie immer. Da vergisst man halt ein Stück weit auch die Menschen, die wirklich Probleme haben, die sich nicht selber helfen können und finde es super, ja, dass du da noch mit einem Partner zusammen da einfach Menschen einfach weiterhilfst. Die Zukunft des Boxsports. Wie siehst du für den Boxsport? So siehst du da eher positiv, negativ? Also was kannst du da als wirklich Vollprofi noch eine Zusammenfassung geben?
Thema Boxsport weltweit geht die Kurve nach oben. Oder du warst eigentlich immer oben gewesen. Thema Boxsport in Deutschland finden wir uns gerade ganz tief unten. Wo wäre das zu tun? Ich glaube, das ist meine Meinung, hat mehrere Gründe. Wir haben keine großen TV-Partner mehr. Warum haben wir keine großen TV-Partner mehr? Weil sich die großen Promotoren, die wir früher hatten, die Hosentasche voll gemacht haben und es gab zu viele Mismatches. Mhm. Zu viele gute Boxer gegen viel zu schlechte Boxer. Einfach, weil man kein Geld ausgeben wollte für starke Gegner. Man hat künstlich irgendwelche Weltmeister dadurch erschaffen, weil man irgendwie immer nur probiert hat, links und rechts starken Leuten aus dem Weg zu gehen. Man hat über den einfachen Weg gewählt. Und dann kam es halt auch dazu, dass wenn man keinen mehr ausweichen konnte und dann gab es mal Kämpfe Kopf an Kopf, dass es zu viele Fehlurteile gab. Mhm. So, und das guckt sich der ARD und ZDF-Zuschauer einmal an, zweimal, kein drittes Mal. So, was passiert? Die Einschaltquoten gehen runter. ARD, ZDF sagt irgendwann so, auf Wiedersehen. So, ARD, ZDF waren wirklich finanziell starke Partner, starke TV-Sender, die wir hatten. Dann hatten wir noch RTL, Sat.1, die waren auch alle sehr stark. Aber es ist zu viel Schmuh passiert, wofür die Sportler nichts können. Aber wir sind dann die Leidtragenden. Ja. So, wir müssen uns jetzt selbst vermarkten über Social Media. Das Geld bleibt aber aus. Die finanziellen Mittel sind nicht da. Wir kriegen keine großen Kämpfe. Wir haben nicht die finanziellen Möglichkeiten, uns teure Gegner zu holen, also starke Gegner zu holen. Aber über wen wird geschimpft? Immer über den Sportler. Und letztendlich sind die Schuldigen ganz andere gewesen.
Woanders, ne?
Sitzen ganz woanders. Und da hat man vielleicht mal wieder den einen oder anderen großen Investor, der wirklich daran Interesse hat, den Boxsport nach oben zu bringen. Und der wird wieder ausgenommen wie eine Weihnachtsgans von irgendwelchen neuen Manager-Promotoren. Ja, und das ist halt schade. Deswegen sind wir jetzt halt auch gerade da, wo wir uns gerade befinden. Und ich sehe auch nicht, dass sich das die nächsten 5 bis 10 Jahre verändert. Und ein anderes Thema ist, was auch noch dazu kommt, ist, dass die ganzen deutschen Trainer auch alle irgendwie sich nicht mehr weiterentwickelt haben. Früher hat man, wenn man früher Trainer war und man hat einen Weltmeister rausgebracht mit einem Trainingsprogramm. Ein Beispiel 10 Kilometer. In dem Trainingsprogramm waren 10 Kilometer auf Zeitlaufen drin. Man ist mit diesem jungen Weltmeister geworden. Da hat man natürlich gedacht, das ist das Wundermittel. So, womit, das ist die Trainingssteuerung, womit ich Weltmeister mache. Aber dass der Mensch sich weiterentwickelt und das ist einfach viel mehr Fortschritte auch international gibt, das verstehen einige nicht. Die machen einfach nur, trainieren ihren Stiefel ab, genau. So, ich bin mit dem mal Weltmeister geworden, ich muss was richtig gemacht haben, aber entwickeln sich nicht weiter und ja, ich glaube, dass das auch in den letzten Jahren passiert und das ist schade.
Geht schon ein bisschen darauf mit ein, was wir auch vorhin besprochen hatten, mit diesem Testen von diesem individuellen Testing, also A, ernährungstechnisch, also verbrenne ich Kohlenhydrate oder Fette besser und auch trainingstechnisch, also spreche ich eher gut auf Kraftausdauer, Ausdauer, Kraft dann und das findet halt überhaupt nicht statt. Nein. Also überhaupt nicht, ne? Und da fängt es eigentlich, das ist eigentlich die Grundlage.
Genau, zum Beispiel, worauf viele, viele deutsche Boxtrainer schwören, sind 800 Meter Läufe. 800 Meter Lauf ist beim Boxen, du musst 800 Meter in unter 3 Minuten laufen, also 16 km/h oder schneller. Eine Minute Pause, das Ganze 8 bis 10 Mal, 8 bis 12 Mal, whatever. Mhm. Das ist ein festgeschriebenes Programm. So, jetzt hast du einen Jungen, der wiegt 50 Kilo und du hast einen anderen Jungen, der wiegt 120 Kilo. Mhm. So, dass der Junge mit 50 Kilo viel schneller ist, als es für den easy ist, ist doch klar. Für denjenigen, der 120 wiegt und sich seine ganzen Gelenke dabei kaputt macht bei so Schnellläufen, fragwürdig. Und dann ist es halt so, ich gehöre auch schon, auch wenn man es mir nicht ansieht, gehöre ich von den Gewichtsklassen schon zu den schweren Jungs. Mhm. Da ist es so, dass man da auch ein bisschen mehr auf die Gelenke achten sollte. Und dann gibt es halt auch andere Trainingssteuerungen, wo man sagt, okay, man kann auf Assault Bike gehen oder man kann diese 800 Meter Läufe machen, aber man braucht einfach eine längere Regenerationszeit. Nicht nur eine Minute, sondern 2 bis 3 Minuten. Ja. Und dann hat man auch diesen Effekt, dass man dann auch mit der Zeit schneller wird. Mhm. So, das, was wir hier machen, ist wie eine Zitrone, die man ausquetscht. Mhm. So, du bist nach dem Training tot. Wenn du es geschafft hast, war es was Gutes für die Psyche. Hast du es nicht geschafft, hast du schon Angst vor dem nächsten Training. So, du kannst die Psyche halt auch damit runterziehen. Also mental hast du damit unter Umständen verloren und sportlich hast du auch nichts gewonnen. Also
zusammenfassend ist der deutsche Boxsport im Vergleich zum Weltboxsport, wie überall, scheint wieder Deutschland ist hängen geblieben und die dann auch Leistung bringen müssen, gucken, wie sie dann daraus wieder was machen. Ne?
Genau.
Naja, ist halt so, ne?
Ja, und wir sind aber die, über die dann geschimpft wird und nicht eigentlich die Strippenzieher.
Wir haben ja noch was vor, wo wir noch ein bisschen Sport machen. Da würde ich gerne noch mal 1-2 Tipps mitnehmen wollen und das machen wir jetzt im Anschluss.
Und let's go.